Hallo Stefan, danke, ja, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, mein Name ist Stefan Büsser. Die meisten kennen wahrscheinlich meine Bachelorarbeiten. Die sind am bekanntesten in der Schweiz. Ich mache viele so YouTube-Videos, arbeite aber auch noch als Moderator beim SRF, zum einen im Radio, bei SRF 3, und mache noch ein bisschen dunstige Ass im Sommer im Fernsehen.
Und jetzt gerade kurz noch vor einem Auftritt, oder? Du gehst ja jetzt ins Zelt nach dem Interview schon ein bisschen nervös, oder fährt er wirklich erst beim Nachtessen noch?
Es fängt meistens etwa 5 Minuten vor der Show an. Also,
okay.
Nervosität ist zum Glück jetzt so bei Solo-Shows nicht mehr so ein grosses Problem. Da ich die Shows jetzt irgendwie 75 Mal gespielt habe, jetzt kann ich sie. Und jetzt weiss ich ja, also die Leute, die ja heute Abend kommen, das sind Leute, die Billett gekauft haben, zu mich gesehen. Also ich gehe davon aus, die kommen in einem guten Mood. Es ist noch Freitag, das ist auch immer wichtig. Da ist die Stimmung grundsätzlich schon mal viel besser. Und von dem her ist es eigentlich mehr Vorfreude als Angst.
Aber du kannst Kurier zu einem Eishockey-Match, weil nebendran spielt Zug Ambri.
Warum ist es so schlecht verkauft? Jetzt ist alles klar. Nein, es ist tatsächlich, du hast irgendwie, ich glaube, 300 Meter weiter rennen,
oder? Ich gehe eben dort an.
Du gehst eben dort an, ich nehme an, du bist Ambri-Fan, wie genau. Sich das gehört.
Oder? Ja, natürlich. Nur, ich mache mir da nicht immer so Freude im Kanton Zug, aber ja, einmal Ambri-Fan, immer Ambri-Fan.
Ambri ist ja auch wirklich ein geiler Verein, muss man mal sagen. Also jetzt,
arschkalt, aber
weißt du. Valascha ist, ja, das ist Valascha, ja. In Ambri. Ja, ist in ein kühles Stadion, das weiss ich noch aus meiner Klotenzeiten von ganz, ganz früher. Okay. Ja, ich bin ja Kloten-Fan. Ich habe im Sport...
Ganz Herzbro, Moment.
Ja, ich habe im Sport ein bisschen Scheisse gelangt. Ich bin GC und Kloten-Fan. Das ist jetzt weder das eine noch das andere in der obersten Liga. Also von dem her, ja, nein, ich kenne das natürlich dort. Das ist okay, ein bisschen.
Ja, dort sind wir drinnen schon angefroren, oder? Und das muss etwas heissen.
Das muss dann definitiv etwas. Was machst du, wenn die Trädchen angefroren sind?
Ja, also dort bin ich mit dem Vater geschaut. Ja. Und der hätte müssen den Anpunkt.
Ah, wirklich?
Ja, so und dann haben die Fans gemeint, er sei so verrückt, weil Ambri verloren hat. Und dann haben sie gesagt, nein, ich kann nichts dafür. Das sind
einfach nicht verloren. Fahren, er ist aber geil. Er ist eine schöne Geschichte.
Nein, aber mir ist es jetzt fast ein bisschen zu kalt. Rein vom Körper, darum hoffe ich eigentlich auf das neue Stadion, wo ich ja kommen soll. Genau. Aber Stefan, wenn jetzt du Moderator bist, Radiomoderator, Comedian, und dann moderierst du noch so alles. Was machst du am liebsten?
Ja, das ist immer so eine Joker-Frage. Das ist so wie wenn, wenn der Vater nach dem Lieblingskind fragst. Oder? Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen.
Oder frage mal anders. Was braucht dich am meisten Zeit?
Okay, das ist die Frage, kann ich dir beantworten. Das ist Radio. Okay. Radio braucht in dem Sinne am meisten Zeit. Die Leute haben ja zwar das Gefühl, ich komme dort um 10 vor 12 Uhr, gehe um 12 Uhr auf Sendung und um 3 Uhr bin ich fertig.
Sicher, oder?
Ja, natürlich. Es ist allerdings beim Radio machen wie mit dem Zaubern auch. Du kannst nichts aus dem Ärmel zaubern, was du nicht vorher da hast. Sprich, wir haben eine relativ lange Vorbereitungszeit. Also man hat in der Regel mindestens so viel Vorbereitungszeit, wie man Sendezeit hat. Jetzt macht relativ viel davon auch noch der Manuel Rotmund, mein Produzent, den ich zusammen mit ihm die Sendung mache. Und nach der Sendung gibt es Debriefing, dann wird gesagt, was wir gut gemacht haben, was wir nicht so gut gemacht haben. Da gibt es viele Diskussionen und nachher ist dann meistens auch noch ein bisschen vorbereiten für den nächsten Tag. Oder in meinem Fall, ich gehe dann meistens tatsächlich nach der Sendung relativ schnell und habe zu Hause noch irgendeine Videoproduktion oder bin meistens sogar auch fürs Haus SRF noch irgendwo sonst unterwegs. Also meine Tage sind dann schon nicht am Viertel ab 3 fertig.
Was fasziniert dich denn am Radio? Immer noch?
Ja, immer noch, gell? Es ist ja nicht der Job, wo ich jetzt wirklich viel Geld damit verdiene. Also ich mache das wirklich, weil ich wahnsinnig gerne Radio mache. Ich habe das irgendwie seit Kind. Also ich habe so mit 12, 13 habe ich so 2 Kassettenrekorde nebeneinander und da ein Lied abgespielt und dann eine Zwischenmoderation gemacht und das nächste nie moderiert und so. Und man redet auch von dem Radio-Virus. Und ich glaube, den habe ich ein bisschen verwünscht. Und ich kann es wie selber nicht so genau erklären, was es ist.
Ganz früher bist du ja noch DJ gewesen, oder?
Ja, das stimmt.
Das hast du ja dann so.
Ich weiß nicht, wie du das herausgefunden hast, aber
ja,
das stimmt.
Du! Vorbereitung ist das halbe Leben, oder?
Ja, ich wünschte, alle wären so gut vorbereitet, die mich interviewt. Nein, es ist tatsächlich so. Ich habe ich weiß es gar nicht auswendig, aber in 19 bis 23, habe ich in der Ostschweiz aufgelegt. Ich habe immer alle Anfragen, die der Reto Scherer nicht hätte können machen, hat er mir weitergegeben. Und dann bin ich die gemacht. Und das war eine glatte Zeit gewesen. Wobei man natürlich, wenn man sagt DJ, geht man immer davon aus, der hat so coolen Sound aufgelegt und irgendwie geile Übergänge gemacht von Hip-Hop in den Techno-Bereich rein. Nein, ich habe Schlager aufgelegt und ich liebe nichts mehr als Oktoberfest. Und,
ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja ein, zwei Videos, oder?
Ja, ich habe gerade ich mache jetzt so einmal im Jahr mache ich noch einen DJ-Auftritt am Oktoberfest in Zürich, wo ich am einen Abend spiele und nochmal wirklich die Zauber rauslassen wie früher. Und das Jahr bin ich auch wieder gewesen und dann vielleicht hast du das Video gesehen, wo du jetzt meinst, wo ich total betrunken mit dem Baschi auf der Bühne bringen nach Hause gesungen habe. Ja, das sind auch lustige Momente.
Und wie gehst du mit der Energie um, wenn du so viel machst?
Ja, das ist jetzt zunehmend ein Problem geworden. Du weißt selber, wie es ist mit Krankheitsverläufen. In der Regel wird es nicht besser. Das ist bei mir auch so. Und ich habe jetzt gerade diesen Sommer habe ich das erste Mal gemerkt, jetzt merke ich, so ein bisschen fehlt mir los
mit Energie. Orange Bereich.
Genau. Und habe dann auch einen Stopp reingerissen, habe beim Radio reduziert jetzt. Seit dem Januar arbeite ich nur noch 35%, damit ich einfach mal jeden Tag nur einen Job haben.
Ah, okay.
Es hat wirklich oft Momente gegeben, wo ich dann halt irgendwie am Morgen irgendwie um 7 Uhr eine Sitzung hatte mit einem Kunden. Nachher bin ich auf die 9 Uhr ins Radio, habe bis um 3 Uhr Radio gemacht, nachher bin ich weitergerannt an irgendetwas und habe am Abend noch einen Auftritt gemacht. Und dann bist du irgendwann, ja, es ist Rock'n'Roll, aber irgendwann auch ein bisschen dumm und irgendwann kostet es dir einfach wahnsinnig viel Energie.
Und was hast du denn so vor? Einfach eine Ruhephase, dass Bachelor-Folge nachher schauen.
Ja, weil ich so wenig gesehen habe in meinem Leben. Nein, ja, sicher Ruhephase zum einen. Ja, ich habe mir jetzt immer wieder auch so kleine Ferieninseln eingebaut. Jetzt Ende Januar gehe ich für 5 Tage auf London. Im Februar gehe ich für 10 Tage in einen Meditationskurs in Jura. Und so. Also ich habe wirklich jetzt immer so kleine Sachen eingebaut, wo ich mir wieder ein bisschen erholen kann. Und wo ich auch wieder Sachen erlebe, weil irgendwann muss ich auch wieder ein neues Programm schreiben. Und ich kann
du
ja
darfst.
Nicht. Oder ich darf, ja, im Moment ist das Gefühl eher mühsam. Wenn es dann fertig ist, dann darf ich es aufführen, sagen wir es so.
Okay, einigen wir uns so.
Und ich muss ja wieder Sachen erleben, weil ich kann ja den Leuten nicht erzählen, ich bin am Morgen um 8 Uhr ins Radio gegangen und ich bin um 6 Uhr wieder heimgekommen. Das ist wie nicht so interessant.
Wann hast du denn gemerkt, dass du noch das Flair für Comedy hast?
Also ich bin schon als Kind ein extremer Comedy-Fan gewesen. Das heisst, ich bin immer so mit Pete Schwebber und Michael Mittermeier und so bin ich am Musik geschlafen. Ich habe das wirklich so gehört, die CDs. Und habe zudem dann nachher bin ich dann eingeschlafen und habe das wirklich ganze Programm auswendig können. Und habe die auch zu den unpassendsten Momenten so an Familienfesten wiedergegeben. Und dann später, als ich angefangen habe, so ein bisschen Bühnenmoderationen machen, vom Radio her oder dann auch für Firmen anlässt, habe ich immer mal wieder solche lustige Sachen eingebaut und so gemerkt, okay, ich glaube, so das Timing liegt mir irgendwie noch und ich mache es noch gern. Und irgendwann habe ich gefunden, komm, warum nicht ganz? Und habe mal das erste Programm geschrieben und seither darf ich ja das machen.
Wie würdest du deine Comedy beschreiben?
Ja, es ist noch lustig, man kann es wie nicht so. Also die Stand-up machen, sagen, du machst kein Stand-up. Und die künstlerisch wertvoll politische Satire machen, sagen, also einer von uns bist du ganz sicher nicht. Also ich bin irgendwie so ein bisschen Fisch, weder Fisch noch Vogel. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich am Stand-up sicher am nächsten. Aber es hat halt auch Einspieler. Sprich, es kommen Videos vor in der Show. Es hat Elemente mit Gastauftritten etc. Ja, vielleicht ist es auch eine Late-Night-Show eigentlich. Ich will mich auch gar nicht auf ein Genre festlegen, aber es ist wahrscheinlich am nächsten an der Stand-Up-Comedy.
Und wie hat sich dein Comedy-Stil entwickelt? Also, sieht man, jetzt ist es, glaube ich, das zweite Programm oder das dritte.
Ja.
Das dritte. Wie unterscheiden sich die?
Das erste war schlecht, das zweite war gut und das ist sehr gut. Es ist tatsächlich so.
Du musst immer ein bisschen schleifen.
Ja, nein, man lernt ja unheimlich viel dazu. Oder? Ich mache es jetzt dann 10 Jahre. Und in 10 Jahren lernst du so viel über Timing, über was passt überhaupt zu dir. Ich habe im ersten Programm einen super guten Autor gehabt, der ein gutes Programm geschrieben hat. Das einzige Problem ist, er hat es für einen guten Komiker wollen schreiben und ich bin natürlich noch nie einer gewesen. Und ich musste Sachen spielen auf der Bühne, wo mir nicht gelegen sind, wo ich auch nicht gewesen bin. Und ich habe das schon versucht, aber es hat jeder im Publikum gespürt, okay, das ist überhaupt nicht seins. Und dementsprechend ist dann natürlich auch der Vibe ins Publikum gegangen und auch wieder retour und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und also die Premiere von meinem ersten Programm gewesen sind und jetzt immer noch Shows kommen schauen, von denen habe ich grossen Respekt, weil sie das in den Reden gesagt haben, gut, das sollte vielleicht einfach sein lassen. Ich habe schon natürlich viel Schritte vorwärts gemacht, viel gelernt, auch ein paar Mal logischerweise Zeug gemacht, die ich wahrscheinlich nicht mehr machen würde oder die eben einfach nicht gepasst hat. Und irgendwann merkst du dann beim Schreiben auch, was liegt da und was liegt da nicht.
Und jetzt schreibst du mit oder hast du immer einen Autor oder schreibst du jetzt
nicht? Ich habe alle Programme mit Autoren zusammengeschrieben. Und, aber beim ersten Programm war es wirklich so, dass irgendwie 85-90% von ihm gekommen ist. Und ich das einfach abgespielt habe. Und jetzt beim letzten Programm ist vielleicht noch 30-35% von Autoren gewesen und den Rest habe ich mir selber erarbeitet und selber erspielt. Währenddem es spielt, ändert das Programm ja auch nochmal. Also von der Premiere von dem jetzigen Programm, 2,5 Jahre später, wo wir jetzt sind, sind vielleicht noch vielleicht 60-65% drin und der Rest hat gewechselt. Oder? Also, ja.
Und wie wichtig jetzt nicht nur in der Comedy für dich ist Social Media. Ich nehme dich auch sehr als Comedian war, der Social Media braucht. Mhm. Wie wichtig ist dir das? Und ja, allgemein.
Als Privatperson überhaupt nicht.
Okay.
Wenn ich nicht den Job hätte, würde ich weder Instagram, schon gar nicht TikTok und irgendwie Facebook oder so haben, dann hätte ich die Plattform alle längstens gelöscht. Ich finde sie extrem stressend. Man muss ständig Content liefern und die Leute bei Laune halten. Manchmal hat es natürlich auch lässige Sachen drunter, das ist klar. Es ist ein Austausch. Wir haben uns über Social Media kennengelernt und so. Es ist natürlich praktisch, oder? Aber es ist jetzt, wie soll ich sagen? Es ist für mich natürlich ein unverzichtbares Tool. Ich verkaufe meine Tickets nicht zuletzt über das. Ich bringe meinen Content an die Leute über Social Media, wobei hauptsächlich YouTube. Aber es ist nicht etwas, wo ich cool finde.
Warum? Aber stressend, aber was stresst? Der Erfolgsdruck immer wieder etwas zu bringen, wo vielleicht für die einen lustig ist. Ist ja eh nie für alle lustig, aber dass du einen grossen Zuspruch bekommst, oder was ist es denn? Oder?
Ja, es ist sicher der Druck zum einen. Es ist schon, wenn du so ein Bachelor-Best-of produzierst und du sitzt dort und weißt all in, sieht das mindestens 500.000 Menschen auf allen Kanälen. Dann kommt einfach so ein gewisser Erwartungsdruck wie von allein. Also dann weißt du, jetzt kann ich nicht einfach einen Scheiß machen. Und das ist natürlich, und es ist irgendwie der Anspruch der Leute auch entstanden, dass man das Futter ständig liefert. Ja. Also ich habe ja am Anfang wirklich von jeder Folge das Best-of gemacht. Mittlerweile mache ich es ja am Staffelanfang und am Staffelende, weil ich einfach sage, es wiederholt sich auch einfach zu fest. Und da dachte ich, ich mache den Leuten Freude und tue einfach die Folgen, die Zeppin macht, und ich auf YouTube hochlade, dann können sie wenigstens das schauen. Da habe ich Hass und früher war es viel besser gewesen und gib dir wieder mal Mühe und so. Aber dann musst du dann zuerst erklären, das ist ja gar nicht von mir. Und so. Und so die Missgunst, die leider ganz oft rum ist, gerade auf Social Media und all die Hasskommentare, wo ich jetzt zwar nicht viel davon bekomme, aber einfach auch sehe, wie das bei anderen, wo ich folge, amüs teilweise Kommentare darunter hat, wo ich finde, mein Gott, was sind die für Menschen? Und eigentlich will ich mit euch allen gar nichts zu tun haben, aber ich muss halt ein Stück weiter.
Und gleich eben, die konsumiere ich ja auch. Aber wie gehst denn du mit Feedback oder mit Kritik um? Trifft dich das?
Ja, also es lässt einem nie kalt. Also wer behauptet, dass es lässt einem kalt, der lügt. Es kommt immer darauf an, was für Kritik das ist. Oder? Wenn jetzt jemand, also beim Radio kommst du auch ungefragt Kritik rüber und Mails ins Studio. Wenn dort einer schreibt, du hast einen mega dummen Stimmgang, zurück zu Radio 24, du Arschloch. Alles schon gekommen. Mit dem kann ich huren easy umgehen, das finde ich fast schon lustig, oder? Weil, das ist ja so absurd. Das ist kein Problem. Aber wenn ich zum Beispiel eine Scheiss-Moderation mache und dann weiss ich ja selber, die ist jetzt nicht gut gewesen, und dann schreibt einer Kopfdecker, was ist jetzt das für eine Moderation gewesen? Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Ich finde, du machst schon länger nicht mehr deinen Job so wirklich gut und so. Dann trifft dich so etwas, weil zum einen hat es einen wahren Kern. Und zum anderen, bist du ja selber manchmal bewusst, wenn etwas nicht gut war. Und wenn es dann noch jemand bestätigt, dann trifft dich das natürlich 100-mal mehr, als wenn 10 dir schreiben, ich finde es mega lässig, was du machst.
Ja, das ist so, das sehe ja ich auch bei mir. Wenn ich mit mir unzufrieden bin oder irgendwie sonst etwas am Kehren bin und dann noch jemand oben drauf etwas sagt, dann ist es manchmal eher, dass ich mich muss fragen, warum trifft mich jetzt das so wieder? Dann sagt er das nur. Und wenn ich gut drauf bin, lache ich darüber oder kann ihm's gut erklären, warum. Oder? Mm. Und jetzt so Podcasts, du bist gerade bei Zwenen aktiv.
Genau.
Warum Ehrenrunde?
Die Ehrenrunde ist so ein Herzensprojekt von Manu Rotmund und mir. Wir sind beides Fußballfans und wir haben ja die Sendung für das Schweizer Fernsehen gemacht, wo wir im Balkan aber sind. Und haben dort die Schweizer Fußballer besucht oder respektive ihre Familie nicht, die von dort kommen. Und haben dann auf dem Weg runter einen Fußballpodcast aus Deutschland gelassen und so gefunden, das macht in der Schweiz irgendwie noch gar niemand einen Fußballpodcast. Und dann haben wir gesagt, also komm, dann starten wir den. Und mittlerweile gibt es irgendwie 3 oder 4 Fußballpodcasts. Der ist so ein bisschen, ist jetzt so ein bisschen der gewesen, wo wir einfach ja, so ein bisschen unser eigenes Interesse einfach in einem Podcast festgehalten haben und natürlich so auch an coole Fußballer und Fußballerinnen ankommen, zum Interviews machen mit ihnen. Und der andere ist Quotenmänner, das ist der Comedy-Podcast, der natürlich in dem Sinn näher bei mir ist, also wo halt mehr mit dem zu tun hat, was ich sonst auch mache. Und wo ich eine hohe Freude habe, das mit diesen beiden Jungs zu machen, mit dem Aaron Herz und dem Michael Schweizer. Und ja, mit ihnen habe ich wirklich Spass, das so alle 2 Wochen aufzunehmen.
Und was ist das Materium Podcast für dich? Bist du selber auch ein Podcast? Hörst du jetzt nicht nur deine, sondern vielleicht auch andere?
Also meine höre ich nicht, weil da bin ich okay. Dabei, wenn sie produziert werden. Das muss ich wie nicht nochmal hören, dann weiss ich, was kommt. Aber nein, ich bin ein grosser Podcast-Fan, gerade so im Auto bei längeren Fahrten. Wobei sich es mehr auf dem Hin- als auf dem Rückweg eignet. Wenn ich im Auto auf dem Rückweg höre, dann werde ich immer müde und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht einschlafe beim Fahren. Aber auf dem Hinweg oder so höre ich es wirklich gerne mal. Ich höre eigentlich immer Podcasts, während ich Sport mache, wenn ich mal joggen oder sonst noch jemand angegangen. Finde ich super. Oder so an einem Sonntag, also am Sonntagmorgen aufstehen und dann Böhmermann Schulz hören, ist eigentlich ein fixes Ritual bei mir am Sonntagmorgen.
Und wenn jetzt du Freizeit hast, was ja bei dir wahrscheinlich sehr begrenzt ist, was machst du denn?
Meistens mache ich mit Leuten ab, weil ja, ich komme nicht so viel dazu, meine Freunde zu sehen wenn ich kann, gehe ich auf Mallorca, das ist so ein bisschen mein Rückzugsort.
In der ruhigen Ecke?
Oder? In der ruhigen Ecke, ja. Okay. Ja. Also es ist so, zweimal im Jahr gehe ich auch einen Abend am Ballermann, das ist meistens dann, wenn wir Gäste haben zu Mallorca, mein Papi hat ein Haus drinnen. Okay. Und darum brauche ich eigentlich nur den Flug und kann runtergehen, das ist sehr angenehm. Und dann kommen dann manchmal logischerweise auch Kollegen mit und so und dann sagen die, ja komm, zeig uns doch mal den Ballermann, oder? Und dann mache ich dann denen noch eine kleine Führung. Und also so mit 18 bin ich noch eine ganze Woche am Ballermann gegangen. Mittlerweile langt man so einen Abend pro Jahr lang.
Und ist so cool?
Es ist schon lustig. Es ist eine extrem eigene, absurde Welt. Und je älter das man wird, mit desto mehr Distanz beobachten wir es natürlich. Und das liefert immer wieder Comedy-Material. Ich bin vor, glaube 3 Jahren, ist das jetzt mittlerweile etwa her, bin ich mit dem Manu Burkhardt und seiner Frau drinnen gewesen. Und dann hat der Manu gesagt, sitzen wir einfach in einem Kaffee und dann sind wir dort drinnen gesessen. Und nach etwa einer Stunde hat er gesagt, ich glaube, ich habe ein neues Programm für Divertimento zusammen. Es ist wirklich, ja.
Weil die Leute beobachten.
Ja, weil einfach, was du dort siehst, es ist so eine absurde Welt, aber sehr lustig.
Was bringt dich zum Lachen? Sind das Alltagssituationen oder ist das Comedy?
Sowohl als auch. Okay. Ich bin ein grosser Fan von Realsatire, also dann meistens, wenn man gar nicht merkt, dass es jetzt so lustig sein soll, wenn irgendjemand etwas Sautums raushört und selber nicht einmal merkt, dass er jetzt gerade lustig war. Ich konsumiere aber auch sehr viel Comedy, ich gehe viele Kolleginnen und Kollegen schauen. Heute Abend, das ist für mich ein persönliches Drama, heute Abend ist der Ricky Gervais in Zürich, der die Golden Globes moderiert hat und wo ich einen der grössten Stand-Upper finde in unserer Generation und ich bin sogar schon mal in Amsterdam gegangen. Heute Abend spielt er in Zürich und ausgerechnet heute habe ich eine Show selber und kann logischerweise dann nicht gehen. Das hat mich natürlich ein bisschen mögen, aber ich weiss, der Moment, wo ich dann auf die Bühne rausgegangen und meine Fans gesehen, wird das alles wettmachen.
Was bedeutet dein Reisen? Wir haben jetzt schon ein bisschen rausgehört, aber London, Mallorca, Amsterdam.
Ich bin nicht so ein Entdeckungsreiser. Okay. Also ich bin nicht so der, der jetzt zwei Wochen auf Costa Rica in den Dschungel geht. Ich bin eigentlich wirklich, also Luxusreise ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber einfach so, ich habe gerne ein schönes Hotel, ich habe gerne einen schönen Strand, wo ich kann entspannen, wo ich es ein bisschen ruhig habe. Oder eben jetzt im Fall von London, da gehe ich Freunde besuchen. Das ist dann eigentlich mehr eine Freundschaftsreise, wenn man so will. Aber auch dort natürlich nicht im Backpacker-Hotel. Das ist wirklich so der kleine Luxus, den ich mir leiste, weil ich so finde, ja, ich will möglichst viel auch gesehen von der Welt.
Und eben Thema Gesundheit, eben, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Wie ist das einfach der aktuelle Stand für dich jetzt?
Eigentlich relativ gut. Ich traue mich nicht zu sagen, weil ich immer Angst habe, ich werde dann gar krank, wenn ich sage, ich bin schon lange nicht mehr krank gewesen. Und es ist wirklich... Ich
schneide es raus.
Genau, schneide es einfach raus, damit ich nicht krank bin. Nein, es ist tatsächlich so, der Winter ist natürlich für jemanden, der es auf der Lunge hat, immer eine sehr schwierige Zeit. Da ist es extrem trocken, man ist anfällig auf Verkältungen, es geht sofort auf den Atemweg. Das ist natürlich immer sehr mühsam, aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt den Winter... Ich weiß nicht, ob es wegen der Impfung ist oder einfach nur ein Glück, noch praktisch nichts gehabt. Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Im Moment bin ich relativ stabil unterwegs. Ja.
Aber du bist sehr transparent, was das anbelangt. Du hast ja schon viel gemacht und medial. Aber wie war es, wo man noch nicht so gewusst hat, einfach im Kinderalter? Natürlich habe ich schon viel gehört, in der Familie ist es immer diskutiert worden, aber dir sieht man es ja nicht an. Hat man es dir denn geglaubt? Und wie ist es so gewesen? Hast du eins, zwei Storys?
Ja, es ist, also, was immer wieder passiert ist, dass mir teilweise auch enge Freunde irgendwie eine Ziege anbieten im Ausgang oder bei meiner Shisha-Lounge und ich dann so finde, bist du sicher? Und dann fuck, ja, natürlich. Und das sind ja eigentlich mega schöne Momente, weil ich dann merke, sie nehmen mich nicht als krank wahr. Ich bin nicht der kranke Kollege, der noch mitschleppt in den Ausgang, sondern sie nehmen mich so eins zu eins wahr, wie ich eigentlich sonst bin. Das sind die schönen Geschichten. Dann gibt es halt aber auch die andere Seite, oder? Wenn dann jedes Jahr zwei Wochen ins Spital musst, dann bist du mit deiner Krankheit dann plötzlich auch wieder ein bisschen bewusst, dass es nicht einfach nur etwas Einfaches ist. Und ich muss jetzt gerade schauen, dass mein Hund da irgendwie dein
Interview nicht frisst.
Genau, alles gut. Sie hat es Mittag gehabt, sie ist noch schnell schauen und
gucken. Alles gut.
Also, das sind natürlich dann auch die anderen Momente, wo du halt der Krankheit wieder ein bisschen bewusst bist. Und das kann man nicht abstreiten. Das ist etwas, was mich natürlich begleitet. Ja.
Und immer noch zwei Wochen im Spital jetzt? Oder,
jedes Jahr einfach.
Okay, und was wird da gemacht? Wenn
ich sogenannte IV-Kur, intravenös Antibiotika. Okay. Also da jagt es da wirklich das Antibiotika direkt in die Blutbahnen rein. Und das tut dann eigentlich die Lunge mal so ein bisschen durchputzen.
Okay, und hilft das auch? Also merkt man etwas?
Ja, kurzfristig natürlich. Okay. Ja. Also es gibt ja in dem Sinn im Moment noch keine längerfristige Heilung, sondern eigentlich wirklich nur kurzfristig. Kann man einfach versuchen, den Prozess aufzuhalten. Ja.
Und eben, du bist selber betroffen. Und eben, wir haben uns auch das Swiss Handicap-Messe kennengelernt. Was siehst du dort im Dialog mit den Fußgängern oder mit den sogenannten Gesunden, wo das ja auch ein Weiterbegriff ist? Wie siehst du den Dialog?
Ich versuche natürlich, es ist immer so ein Balanceakt. Ich will zum einen natürlich nicht meine Krankheit verkaufen in dem Sinn und sagen, schau mal an, ich bin auch krank und haben Mitleid mit mir, weil da geht es anderen wirklich einfach viel mieser als mir. Und zum anderen will ich aber doch auch ein bisschen Awareness schaffen und den Leuten auch zeigen, dass wir nicht einfach alle nur gesund sind und manchmal auch ein bisschen dankbar sein müssen, wenn wir nichts haben. Ich versuche natürlich für die Krankheit in dem Sinne ein bisschen Werbung zu machen, weil es ja doch sehr selten ist. Es haben knapp 1000 Leute in der Schweiz. Und das ist immer so ein schmaler Grat. Man muss teilweise auch sehr Persönliches zugeben und damit die Medien halt überhaupt darüber schreiben. Das ist so ein Balanceakt, den ich immer machen muss.
Und eben, wenn man so verfolgt, eben 40 ist so ein bisschen der Range, wie alt das sind. Stresst dich das noch zusätzlich zu dem ganzen Stress, dass du immer näher kommst?
Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie 6 Jahre vorbei ist. Okay. für das geht es mir irgendwie jetzt gut. Natürlich, und, aber weißt du, ich kann da rauslaufen und da kommt der Bus um die
Ecke. Ja, natürlich!
Das ist ja der Klassiker, oder? Dann ist er halt auch vorbei. Das mit 40 ist natürlich die Zahl, die man mal in den Raum gelegt hat. Das machen sie so heute nicht mehr. Sie machen keine Prognose mehr in effektiven Jahreszahlen.
Kann man glaube auch gar
nicht. Kann man eigentlich auch nicht. Plus, es kommen jetzt immer neue Medikamente. In Amerika haben sie jetzt gerade eins zugelassen, wo ein rechter Gamechanger könnte werden. Das ist jetzt eins, wo das erste Mal eine Verbesserung bringt. Also, okay. Wo wirklich das erste Mal Lungenvolumen dazugewinnst. Und in Amerika sind sie jetzt dort durch. Und bis es bei uns ist, geht es wieder ein Jahr. Ja, und ich glaube, ein Kind, das heute mit CF auf die Welt kommt, hat gute Chancen, es mehr oder weniger normales Leben zu führen.
Das sehe ich auch bei gewissen Behinderungen, die innerhalb von ein paar Jahren wirklich Lebenszeit dazu gewünscht. Aber wie geht deine Krankheit auf der Bühne? Also, ist da schon mal die Luft ausgegangen und du musst Pause machen? Oder wie handelst du das?
Die Luft ausgegangen nicht, aber es kommt natürlich immer wieder vor, dass ich mal einen Hustenanfall habe oder irgendetwas. Wobei ich dann einfach sage, das mache ich aus Credibility-Gründen, damit man mir die Geschichte mit der Krankheit glaubt und so. Dann machst du halt einen Scherz draus. Ja. Aber es ist schon so, ich merke schon, ich bin nicht mehr gleich fit wie noch vor 2-3 Jahren auf der Bühne. Das merke ich schon. Ich habe ja auch bewusst die Video einspielen, damit ich dort manchmal auch meine 2-3 Minuten habe, wo ich ein bisschen durchschnaufen kann. Reden macht in dem Sinne Mühe, es löst sich Schleim entretschen etc.
Tut mir leid, gell?
Ja, es ist tatsächlich so, oder? Und auf einer Bühne, wo du dann nochmal Struktur reingeben und so, dann natürlich umso mehr. Von dem her, ja, ich muss wie einfach von Show zu Show nehmen, wie es geht und natürlich eben hoffen, dass es dann mit den neuen Medikamenten dann noch möglichst viel besser geht.
Wenn kommst du eben zum Ausprobieren?
Getestet werden sie im Moment in der Schweiz, ich bin allerdings nicht in der Testgruppe. Die ersten Resultate da sind auch fantastisch. Leute gönnen irgendwie 10-15% Lungenvolumen, das ist relativ viel, wenn du noch 30 hast.
Ja, das...
dann kommst du einfach noch mal schnell um die Hälfte mehr über. Und ich hoffe wirklich, dass die Zulassung jetzt möglichst schnell geht, dass das BAG nicht dumm tut und dass wir das Medikament irgendwie im Herbst dann bekommen. Ja.
Und wir haben das auch schon am Interview von der Swiss Handicap besprochen und ich weiss ja deine Meinung, aber einfach, dass man es auch anders kann. Mhm. Darf man sich über Behinderungen und Krankheiten lustig machen?
Ich sage ja. Das ist immer eine persönliche Empfindung. Oder? Mein Humor muss nicht dein Humor sein. Man geht ja immer von sich selber aus. Ja. Das, was man selber okay findet, das mutet man auch anderen zu. Bei mir ist es ja wirklich so, ich kenne keine Grenzen. Also auch wenn es um Humor über mich oder meine Krankheit geht. Wir haben zum Beispiel einen Roast gemacht. Mit dem Victor, ja. Genau. Und dort habe ich wirklich vorher allen Kolleginnen und Kollegen, die dort mitgerostet haben, habe ich explizit in einer Mail geschrieben, meine Krankheit ist kein Tabu, wirklich drauf. Also, das dachte ich nicht mal an, sie sind auch froh gewesen um die Info, weil sie es schon nicht so gewusst hätten, aber es ist dann lustig gewesen, zum sehen. Ganz viele haben dann wirklich so die Gags gemacht, von wegen ich sterbe ja bald und so. Und das Publikum hat Mühe gehabt damit. Ich habe mich kaputt gelacht. Aber das Publikum hat gedacht, ui nein, da dürfen wir jetzt nicht lachen. Oder? Wo ich so gefunden habe, schade, doch, lachen doch, das ist doch der einzige Weg. Oder?
Ja.
Aber auch da, schau, es gibt Leute, also wir haben den Joke letztes Jahr mal gemacht in einer Podcast-Folge, wo wir unsere Neujahrsvorsätze durchgenommen haben und ich gesagt habe, ich will endlich anfangen rauchen. Der Michael Schweizer hat gesagt, ich will endlich richtig dick werden, mal über 100 Kilo. Und der Aaron sagt, ich will gerne Krankheit. Aber weißt du, so, etwas Unheilbares, etwas Tödliches. Wo ja logischerweise jeder, der ein bisschen Satirenverständnis hat, merkt ja, das sind ja genau die Sachen, die wir uns nicht wünschen. Oder? Das ist ja die Umkehrform. Oder? Und trotzdem hat es ganz viele, die, das haben sie zumindest dann auf Social Media geschrieben, tödliche Krankheit haben, die gefunden, das finden wir nicht lustig. Und ich persönlich finde es mega lustig, aber man muss wie auch respektieren, wenn die sagen, schau, mich hat's getroffen. Allerdings, da zitiere ich jetzt gerade Ricky Gervais, just because you're offended doesn't mean you're right. Also nur weil es dich getroffen hat, heisst es noch lange nicht, dass du im Recht bist. Oder? Ich persönlich finde, je mehr man Witz auch über Behinderungen macht, über Krankheiten etc., desto mehr kommen die Leute auch in der Mitte der Gesellschaft an. Oder? Ich finde, der Moment, wo du die halt dann auch als etwas ganz Spezielles behandelst, finde ich, grenzest du sie wie aus. Und indem du sie in Humor mit einbindest, finde ich, sind sie Teil von der Gesellschaft. Weil du bist für mich nicht jemand anders als ein anderer, wo ich Witz darüber mache. Also du bist für mich genau der gleiche Mensch, oder? Okay, du sitzt im Rollstuhl und that's it. Dann mache ich halt einen Gag darüber, dass du im Rollstuhl sitzt. Aber das mache ich ja nicht, weil ich dich abwerten will. Im Gegenteil, weil ich finde, du bist genau wie der, der nebendran steht, wo ich auch einen Witz über ihn machen würde.
Ja, ich glaube, Teiso Brugge hat das mal gut auf den Punkt gebracht, weil es für mich stimmt. Man kann über alles Witz machen, wenn man nachher auch ernsthaft über die Themen diskutieren kann. Genau. Weil dann ist es wieder Rahmen gegeben, oder? Dass man dann auch weiss, der hat sich mit dem auch auseinandergesetzt und lässt sich einfach Plattitüden raus. Weil dann weiss er es gegenüber, okay, der weiss,
von was er ist. Ein billiger Lachen war jetzt sonst, ja. Genau. Natürlich, ja. Und Haltung ist, glaube ich, wichtig. Also, eben, ich habe mich an das Swiss Handicap engagiert. Das zeigt ja auch, dass ich vollen Respekt habe für das. Und dass ich nicht einfach komme und dann zwei Gags mache und wieder abhaue. Sondern, dass es mir auch wichtig ist, dass die Visibilität auf das gelegt wird, etc. Das ist das, was der Renato auch mit der Sendung bei euch gemacht hat. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und es kommt immer darauf an, auch ein bisschen, wer macht den Witz, oder? Also, wenn ein Nazi einen Judenwitz macht, dann ist es nicht in Ordnung, weil dann kannst du ziemlich sicher sein, er meint es nicht lustig, sondern eigentlich meint das wirklich diffamierend, oder? Hingegen, wenn ein Juden einen Judenwitz macht, der kann sich blöd gesagt alles erlauben. Darum kann ich auch endlos Witze über Krankheiten machen, finde ich. Ich bin selber betroffen. Das muss man den Leuten dann aber auch immer wieder sagen. Und eben, wie du richtig sagst, am Schluss des Tages muss der Respekt gegeben sein und auch sich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht einfach zwei dumme Sprüche machen und weiter zum Nächsten.
Hey, ich kann ja auch gerne lustig. Ich habe schon den Renato gehabt, hat die Basler Kunde. Also darum, ich habe schon auch ein Flair dafür, wo ich einfach den Humor nicht verstehen, wo ich den Finger drauflege, ist manchmal schon auf dem Schulhof.
Natürlich, ja.
Der Kontext fehlt, warum sie es brauchen. Oder?
Das hat ja vor allem auch nichts mit Humor zu tun. Dann,
nein, oder? Aber ja. Sie meinen, sich ja dann lustig zu machen. Aber dann nützt es auch nicht zu schimpfen, sondern ich probiere immer zu fragen nach dem Warum. Und dann so koppel ich sie eigentlich aus und dann müssen sie einfach überlegen und dann fährt sich der Range auf verändern.
Ja, das finde ich ist der absolut beste Weg, das zu machen, weil ja, ich glaube, am Schluss hat ja jeder irgendwo ein Herz und jeder hat irgendwo ein bisschen Empathie in sich rein, bis auf wirklich ganz wenige, die das scheinbar überhaupt nicht haben. Aber,
die meistens aber die Leutesten.
Ja, natürlich, ja. Aber die kompensieren ja nur etwas. Denen fehlt es ja noch jemand anders. Also, das ist ja relativ offensichtlich dann. Und das finde ich einen mega guten Ansatz und Weg, wie du das machst. Weil, wenn du dort hingehst und schimpfst, erreichst du gar nichts.
Nein, oder auch, das macht er immer. Der Reflex erstens mal, wenn du etwas verbietest, erst rechnen und zweitens, du musst mir nichts sagen, oder?
Genau.
Nein, Stefan, vielleicht gibt es noch 10 Minuten, wo du etwas von mir noch wissen willst. Fühl dich frei. Frage über das Rostelleben, was du nie gefragt hast. Du darfst.
Ja, also es hat ja die Folge hast du sicher auch gesehen, True Talk mit dem Rollstuhlfahrer, ich weiss den Namen leider
nicht. Oliver,
mit dem Oliver. Ich finde, dort sind die dringendsten Fragen eigentlich schon beantwortet worden. Also für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, das müssen wir eigentlich wirklich unbedingt mal schauen. Die
Infobox.
Sehr gut. Weil das ist wirklich, finde ich, ist extrem wertvoll. Und ja, also ich finde es mega cool auch, eben, dass du dem Ganzen auch ein Gesicht gibst. Weil ja, das ist ja am Schluss vom Tag eigentlich das Gleiche, wie ich auch mache. Du traust dich mit deinem privaten Schicksal auch an die Öffentlichkeit. Aber eben nicht jetzt einfach damit Mitleid bekommst, sondern um halt auch ein bisschen Visibilität zu schaffen für das. Was mich wundern nimmt, bist du seit Geburt im Rollstuhl?
Ja, bin ich.
Glaubst du auch, weil die Leute mich immer fragen, ja, ist das nicht, ich sage immer so, für mich ist die Krankheit ja völlig normal, weil ich bin seit Geburt mit dem aufgewachsen.
Das ist ein Teil von mir.
Genau. Also. Ja. Und hättest du auch das Gefühl, es wäre viel schwieriger, wenn du mal hättest können laufen, und dann in den Rollstuhl kommen, ist wahrscheinlich wie schwieriger, oder? Weil das andere, wir kennen es ja nicht, ich kenne es nicht, wie es ist, wenn man durchschnufft, du kennst es nicht, wie es ist, wenn man läuft.
Nein, ich glaube, ich habe nie ein Problem gehabt mit Behindertsein, das nicht, aber ich habe dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, in der Pubertät der Norm gleich zu entsprechen, oder? Also, wie meine ich das? Bin ich ein Mann? Kann ich eine Familie gründen? Das sind dann mehr so Fragen gewesen, die mich umtrieben, nie wegen der Behinderung. Weil, wem willst du die Schule geben? Also, weißt, ich müsste rausgehen, in den Himmel schauen und dann müsste ich fragen, warum. Und meistens gibt er dir schon eine Antwort, weil dann kommt gerade aus einer Regenwolke und verschifft dich. Und dann, das zeigt mir dann auch, okay, es lohnt sich nicht nach dem Warum zu fragen, sondern wie gehst du jetzt dem ins Gesicht und wie gehst du vorwärts. Oder? Mhm. Aber das mit der Norm, wo ich immer sage, ich bin ein Rebell, ich bin nicht der Norm, aber gleich so die essentiellen Fragen nach Zusammengehörigkeit haben mich mehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das bei dir gleich war oder wo du so mit dir ein kleines Gericht gekommen bist, ab welchem Zeitraum? Ob das im Kindesalter, Pubertät?
Nein, es ist lustigerweise schon auch, wenn dann auch in der Pubertät gewesen.
Okay, ja, mit den gleichen Fragen oder anderen?
Mit ähnlichen Fragen, natürlich wahrscheinlich im weniger grossen Ausmaß wie bei dir, oder? Weil ja, meine Behinderung in dem Sinne ja nicht so offensichtlich war. Ja. Ich kann dir allerdings auch verraten, dass sich Mädchen für mich nicht eine Sekunde interessiert haben.
Okay.
Damals. Und das hat mich natürlich auch extrem umtrieben und dachte, ja, ist das wegen der Krankheit? Ist
ja,
das, weil ich anders bin?
Ja, für studieren, oder?
Man fängt dann an zu studieren und merkt dann später irgendwann einmal, dass das nicht so entscheidend war. Eigentlich.
Nein, anscheinend. Nein, da habe ich auch den Frieden gemacht. Aber wenn man mich fragt, ist das eher so der Punkt gewesen, wo ich nicht mit mir ein Problem hatte, sondern mit der Norm, die ich mich selber habe irgendwo einfügen. Mhm. Ob ich jetzt eine Familie habe oder nicht oder wird haben, das spielt mir nicht so eine Rolle. Ich bin glücklich und das zählt.
Yeah.
Und ja.
Ja, es ist so ein dummer Spruch, aber es stimmt natürlich ein Stück weit auch, jeder ist sein eigener Glücksschmied, irgendwie so heisst der doch, oder? Also ja, man hat es immer ein Stück weit natürlich selber in der Hand, eben jetzt bis auf, ja, darauf, dass du im Rollstuhl bist und dich an Lungenkrankheit hast, das haben wir nicht selber bestimmt, aber was wir daraus machen, das haben wir immer noch selber entscheiden können. Und da gibt es wie zwei Möglichkeiten. Man verkrücht sich, versinkt im Selbstmitleid. Gesünder wirst du mit dem nicht, habe ich relativ schnell gemerkt.
Nein.
Und so nehme ich dich auch nicht wahr. Ich habe das Gefühl, du bist auch immer einer, der sagt, okay, das habe ich jetzt halt in den Rucksack mitbekommen, aber ich kann auch mit dem Rucksack kann ich meinen Weg gehen und dann nehme
ich. Und ich finde, also wenn ich jetzt gerade jemanden so habe, der auch eine Autoimmunerkrankung hat, die man nicht sieht, ich kann natürlich mich eher noch mit dem ein bisschen spielen. Also weißt du, mir sieht man es an. Mhm. Ich kann natürlich Reizpunkte setzen und ein bisschen so die Form gießen, aber wie ist es denn für dich? Also weißt du, bei dir sieht man es ja nicht. Mhm. Ist es das schwieriger oder macht es einfacher? Oder so?
Ich hätte jetzt gesagt, es macht es einfacher.
Okay.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache es einfacher, wobei ich schon auch merke, so, eben durch das, dass ich öffentlich immer wieder die Geschichte erzählt habe, mit verkürzter Lebenserwartung und allem, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute warten immer darauf, dass ich sterbe. Ich habe gesagt, ich muss mich rechtfertigen, warum ich noch lebe.
Es sieht schlechter aus.
Ja, es ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, ich muss erklären, ja, also, weißt, ja, klar, es heisst eben Nummer 40, ich bin immer noch da, und tut mir leid, ich habe gerade gemeint, ich fertig. Aber ja, und so. Nein, das ist das Einzige, was vielleicht in dem Sinne ein Nachteil ist, aber mein Gott, also mit dem lebst du ja dann wirklich gut. Aber Frage, wenn du sagst, eben, du kannst Reizpunkte sehen, verarschst du manchmal die Leute auch?
Ja.
Also, weißt du, erlebst du einen Spass?
Ja, aber der geht jetzt halt nicht mehr so, oder? Wenn ich mal schwarz gefahren bin, also mit dem ÖV, und der Kondukteur gekommen ist und ich nach einer Mami gefragt habe, oder? Hat er dann auch mit grossen Augen mich angeschaut und hat gedacht, ja, nehmen wir
durch.
Aber jetzt mit der YouTube-Präsenz und so, kannst du auch nicht mehr so gross spielen, oder?
Ja,
natürlich. Aber nein, es ist einfach so, was ich... Wahrscheinlich kennst du das weniger, weil bei uns ist es sichtbar. Und bei uns geht man meistens, also für mich geht man meistens davon aus, wenn ich so manchmal die Leute sehe, der ist jetzt im Rollstuhl, der braucht jetzt Hilfe. Und dann sage ich, nein, ich brauche keine Hilfe. Und dann kommt er immer noch so, ja, ich wollte dir helfen, so Karma-Bus. Und dann denke ich, da kann ich manchmal renitent werden, weil es dann auch manchmal zu übergriffigen Szenen kommt. Also,
ungefragt hilft. Ja. Ja, ich glaube, das hat ja, das weißt du selber, dass es nicht böse ist. Ich glaube, das hat wirklich mit der Überforderung zu tun. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man selber wie ein schlechtes Gewissen hat, dass es einem dann so gut geht, will man wie helfen. Und ich verstehe dich aber zu 100%, gell? Also
ich weiß schon, aber ich habe mich dann schon auch gefragt, ob der helfen will. Ja, aber muss ich jetzt, weil der will,
Nein, auf keinen Fall, mein Gott.
Wie geht man denn damit um? Ich sage einfach nein, oder?
Und, ja, das ist ja das Richtige.
Und sonst gehe ich aktiv an und sage, können Sie mir helfen, so oder so. Oder? Was halt auch viele nicht sehen, ist, auch mal ein Rostoffach kann jemand helfen. Hätte es auch schon gegeben. Aber manchmal so einfach die Glaubwürdigkeit, oder? Wenn ich sage nein, und dann mich dann aber so anschaue, ja, bist du ganz sicher? Dann denke ich so, ja. Das sind so manchmal
die Ja, das verstehe ich. Ja.
Aber eben, ich lache es dann irgendwie weg. Manchmal kommt dann halt auch ein dummer Scherz. Also, es gibt manchmal auch Leute, die dann so das Gefühl haben, der Rostofahrer hat jetzt Zeit, mir zuzuhören. Ja. Und sage ich auch, gute Frau oder guter Herr, meine Sprechstunde ist jetzt leider schon vorbei. Ich kann morgen wiederkommen. Das finde ich dann nicht immer so lustig. Ja, aber ich kann halt auch nicht immer. Jedem
zuhören. Ja, und du musst vor allem auch für dich schauen, gell? Also es ist nicht,
sind so deine Fragen beantwortet, sonst...
Ja, also das wäre eben, ja, mich hat jetzt wie rein eben das mehr Wunder genommen, wie mit dem umgehst, jetzt so die rein technischen Fragen, die habe ich wirklich alle dort in dem Video geklärt bekommen.
Also eben, mich frage jetzt auch noch oft wegen der Blick, ob mich die stören. Und dann sage ich, nein, die stören mich nicht, weil ich schaue Leute auch an.
So. Ja, also, aber es ist ja schon ein anderes Anschauen, oder? Also, ich zum Beispiel, ich merke sofort, ob mich jemand erkennt oder nicht. Okay. Es geht so die 0,5 Sekunden länger. Das ist wirklich so, oder sie schauen dann so zweimal.
Nein, ich gehe dann, wenn es wirklich obsessiv schaut, also wirklich so, gehe ich an und sage, hast du eine Frage?
Ja, willst du ins Auto gehen?
Nein, das hat es noch nicht gegeben, aber dann löst es meistens Probleme.
Ja, klar.
Oder dann sage ich, du, wenn wir zusammen ein Selfie machen, das geht auch. Aber nein, ich bin halt wirklich der, der aktiv probiert, die Situation in den Griff zu bekommen können zu steuern, oder?
Wie gehen die Kinder damit um?
Kinder sind super.
Schon?
Also Kinder, eben, das sage ich auch immer, obwohl gewisse, die meine Videos schauen, schon ein bisschen genervt sind, aber das muss gesagt werden, erzählt euch einem Kind keinen Quatsch über Behinderung. Also was ich schon alles hatte, was gar nicht mit der Behinderung zu tun hat. Oder? Der Mann hat einen Schaden. Der Mann hat kranke Beine. Der Mann ist krank. Bin ich auch schon zu einer Mutter an und habe gesagt, ich bin seit 2 Jahren nicht mehr krank. Warum erzählen Sie das? Und sie ist rot angelaufen. Die Tochter hat es cool gefunden und sind dann aber abgesäckelt fast. Es gibt auch andere Beispiele, weißt, wo dann sage ich, gehe noch fragen. Und das finde ich,
ist der richtige cool.
Ansatz. Oder? Dann habe ich die ganze Familie gehabt. Also, und weißt du, was auch viele nicht wissen, Kinder fragen ganz einfach, warum. Und denen musst du keine Akten anlegen, was und so, sondern okay, du ruckelst, ist noch cool. Wie es Mami gross und Papi gross in der Ruckelist du hast. Das langt. Wieder wenn du dann irgendwie noch fährst, einfach kryptisch, das ist viel mehr abschreckend für die Kinder. Ja. Mal ein bisschen. Ich würde sagen, 42 Minuten haben wir jetzt bläudelt. Warum hast du für das Interview zugesagt?
Also weil du mir sympathisch bist, mal zum einen.
Danke.
Zum anderen logischerweise eben, weil ich, das ist das, was ich schon mal betont habe, ich finde unbedingt Visibilität schaffen für so Sachen. Und zum dritten, du hast natürlich eine extrem beeindruckende Gästeliste mittlerweile. Also da sind ja, da bin ich ja einer von den weniger Prominenten, der da sitzt.
Und wie hast du es gefunden, du, wo selber schon Interviews so...
Also ich finde, du bist wirklich, das hat er ja auch gesagt, du bist sehr gut vorbereitet gewesen. Also es gibt dann wirklich Interviews, die anfangen... Wo du dann zuerst mal musst sagen, wer du überhaupt bist. Und zwar nicht, weil es einfach eine schöne Einstiegsfrage ist, sondern weil der wirklich keine Ahnung hat, wer du bist. Weil er ein Praktikant irgendwie bei meinem Radio ist und mir irgendwie gesagt hat, du Interview, da kommt irgendein lustiger Interview, dann noch schnell. Also ich finde wirklich, es ist mega angenehm da. Es ist halt schön, wie es bei jemandem zu Hause ist. Es schafft automatisch gerade ein bisschen eine Atmosphäre. Ich bin ja sicher, wir laufen uns wieder irgendwo über den Weg.
Doch. Also ich rugele,
du laufst. Gut, das ist also Formulierungen, die wir uns gar nicht überlegen. wir laufen uns über den Weg. Ja. Absolut, ja, ich bin auch nicht der Größte, also von dem her.
Mal ein bisschen, wie jetzt in der Gast, hast du auch noch ein Schlusssegment, wo du irgendetwas kannst auf den Weg geben kannst. Der Nick Hartmann hat einen Witz erzählt, es ist so gesungen worden. Fühl dich frei, ich klinge mich da raus und sage dir recht herzlich Dankeschön. Und ja, guten Auftritt.
Danke, danke. Ich mache es mega kurz und sage einfach Danke. Wirklich, es hat sehr viel Spass gemacht und weiterhin toi toi toi, ganz viel Erfolg.
Danke, danke.